Seiten.
Wir sitzen hier in der schönen Südpfalz am Esstisch von Albrecht Müller, dem Gründer und Herausgeber der Nachdenkseiten. Und wir möchten heute gemeinsam im Gespräch erfahren und klären, wann die Nachdenkseiten entstanden sind und die ganze Geschichte ein bisschen beleuchten und erfahren, warum die Nachdenkseiten heute notwendiger sind denn je. Albrecht, ist es sehr flapsig, wenn ich behaupte, die Nachdenkseiten sind sozusagen dein Kind?
Es ist nicht flapsig, das wäre auch schön. Es ist richtig und falsch zugleich. Es ist richtig, weil ich die Idee hatte. Und es ist falsch, weil es ohne die Mitwirkung anderer nicht zustande gekommen wäre. Da ist gleich am Anfang Lars Bauer als Webdesigner und Webmaster mit dabei gewesen und dann zur Entstehung selbst vor allem Wolfgang Liebe.
Wann genau hattest du die Idee für die Nachdenkseiten und gab es dafür einen konkreten Auslöser oder vielleicht sogar mehrere?
Also der Auslöser war wirklich sehr markant. Das war die Gründung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Sie wurde am 12. Oktober 2000 in Bonn vorgestellt von dem zum Kuratoriumsvorsitzenden ernannte Hans Tiedemeier. Das ist ein CDU-Politiker, der der Wirtschaft sehr nahe steht und der auch dann mal Bundesbankpräsident war. Und der hat halt dann diese Propagandamaschinerie, die es ist, INSM e.V., Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, für die Wirtschaft aus der Taufe gehoben. Finanziert wurde und wird dieses Instrument von der Metall- und Elektroindustrie. Und die haben damals schon 100 Millionen, wenn ich recht weiß, 100 Millionen D-Mark in die Hand genommen für die ersten 5 Jahre. Das war sozusagen ein Alarm und da habe ich dann gedacht, Mensch, man muss ja was tun, um ein Gegengewicht zu schaffen.
Dann hast du dir ja Unterstützung suchen müssen. Bei wem hast du denn für diese Idee der Nachdenkseiten geworben und wer hat dir Unterstützung gegeben?
Also das liegt eigentlich nahe, wenn die Industrie der Elektrowirtschaft und der Metallwirtschaft diese 100 Millionen auf den Tisch legt und die Initiative ergreift für so eine Propagandamaschinerie, liegt es eigentlich nahe, die Gewerkschaften zu fragen. Ich habe deshalb den DGB gefragt, ich bin bei der IG Metall gewesen, ich habe mehrere Runden gedreht, ich war mehrmals in Frankfurt und mehrmals in Berlin. Und das war dann immer so, ganz komisch, auf der mittleren Ebene oder fast oberen Ebene haben die zuständigen Mitarbeiter gesagt, ja prima, das ist sinnvoll, so etwas zu machen und wir machen mit. Und dann auf der oberen Ebene ist es gestoppt worden. Das war wirklich schrecklich und das ging von März 2001 bis 2003.
Und 2003 war dann endlich der Startschuss.
Ja, dann traf ich bei irgendeiner Gelegenheit den Wolfgang Lieb, der ja früher mein Mitarbeiter und Freund war. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitmachen würde und wir haben dann gestartet, wir haben angefangen damit, obwohl ich früher dachte, man braucht da ein paar hunderttausend Euro, um so etwas starten zu können. Das brauchten wir nicht, sondern wir haben angefangen und wir haben ja auch bald die Unterstützung vieler Leute bekommen.
Und war gleich klar, dass es ein Blog, ein Internetmedium geben soll? Warum habt ihr euch beispielsweise nicht entschieden, ein Printmedium herauszugeben?
Das war eigentlich immer klar. Also ich als früherer Wahlkämpfer und als Zuständiger für die Öffentlichkeitsarbeit hatte immer mal die Idee, beziehungsweise es ist die Idee auf mich herangetragen worden, dass man doch ein Gegengewicht gegen die Bild-Zeitung oder gegen die Frankfurter Allgemeine Zeitung schaffen müsse und dass man deshalb eine eigene Zeitung drucken müsse auf der fortschrittlichen Seite unserer Gesellschaft. Und da habe ich immer gesagt, woher wollt ihr denn die Millionen kriegen? Woher wollt ihr denn die Unterstützung der Wirtschaft für die Anzeigen kriegen? Ihr werdet das nie schaffen. Und deshalb lag es nahe, dieses neue Medium damals im Jahre 2000, dieses relativ neue Medium Internet, zu nutzen für so etwas. Ich war damals schon so alt, dass eigentlich das Internet nicht meine Kinderstube war. Das ist ja völlig klar, das ist an mich in höherem Alter herangekommen. Aber ich habe kapiert und andere Leute haben mich dabei ermuntert, dass es ein wichtiges Medium ist und es werden könnte auch für so eine kritische Internetseite.
Aber es war kein Neuland für dich, wie für unsere Bundeskanzlerin, das Internet.
Nein, ich habe damals schon E-Mails geschrieben, das stimmt.
Gut. Ja. Trotz allem habt ihr ja Geld gebraucht oder braucht es heute noch. Wie finanzieren sich die Nachdenkseiten?
Also zunächst mal war es ja so, dass der Einzige, der Geld brauchte, war Lars Bauer. Wie wir das finanziert haben am Anfang, weiß ich gar nicht mehr. Wolfgang Lieb und ich haben für Umme gearbeitet. Die ganzen Vorbereitungsarbeiten, alles für nichts, ist klar. Und auch die, also nicht nur die organisatorische Arbeit, sondern auch die Arbeit des Schreibens. Es beruhte ja im Wesentlichen darauf, dass wir geschrieben haben.
Und
dann hat sich aber herauskristallisiert, dass wir jetzt viele Zulieferungen kriegen. Und daraus ergab sich dann diese Einrichtung der Hinweise des Tages. Das war anfangs ja auch noch nicht auf dem Tisch sozusagen. Ja. Und dann haben wir gedacht, ach, dann machen wir so etwas. Dann hat dann einer ehrenamtlich geholfen und am Anfang war das alles ehrenamtlich. Und dann haben wir 2 Jahre später, also 2003 im November sind wir gestartet und 2005 haben wir hier an diesem Tisch den Förderverein gegründet, wie übrigens die Nachdenkseiten hier oder unten im Hof auch im Wesentlichen da entstanden
Räume
sind.
Sozusagen. Ich stelle mir das schwierig vor, wenn so ein Blog startet. Wie wirbt man für einen Blog? Wie wird der bekannt gemacht? Wie hat er sich verbreitet? Es sind ja heute relativ hohe Zugriffszahlen. Vielleicht kannst du uns zu den Zugriffszahlen, zu den aktuellen was sagen. Aber am Anfang musste das ja erst einmal bekannt werden. Wie hat es funktioniert? Wie habt ihr geworben?
Also gehen wir erstmal kurz zum Heute. Der heutige Stand ist ja der, dass wir so in der Spitze, wenn ein Tag ganz gut ist, hatten wir schon mal 170.000 Zugriffe am Tag. Das ist schon eine mittlere Regionalzeitung, die wir damit überholt haben. Und im Schnitt des Tages haben wir also auch die Sonntage und Samstage eingerechnet, die halt niedrig sind, haben wir 120.000 ungefähr am Tag.
Enorm.
Ja. Und damals waren das natürlich wenig, es waren 1.000 oder 2.000 am Anfang. Wir haben am Anfang unsere E-Mail-Adressen und Freunde, Bekannte genutzt und denen geschrieben, dass wir das jetzt machen und sie sollen es bitte weiter transportieren. Und später haben wir unsere Leserinnen und Leser öfter gebeten, einfach, wenn ihnen was gefallen hat, das weiterzuleiten. Und so, nur so ist immer mehr daraus geworden.
Das heißt, ihr habt nie professionelle Werbung für die Nachdenkseiten betrieben?
Wir haben einmal eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung gehabt, wenn ich mich recht erinnere, aber da hatten wir auch nicht die Kraft, das professionell zu machen. Und wir hatten nicht das Geld, jetzt eine Werbeagentur anzustellen, die das für uns macht. Das muss man immer sehen. Da beißt sich ja die Katze in den Schwanz bei so etwas. Du brauchst es.
Bindet Kapazitäten
und dergleichen mehr. Und die Werbung lief über unsere Leserinnen und Leser. Und sie läuft bis heute darüber. Und wir wollen selbstverständlich, und das müssen wir auch auf die Beine stellen, wir wollen weitergehen und haben da auch gute Ideen dazu, mit Flyern, die preiswert sind, unter die Leute zu kommen und sie besser zu unterrichten, dass es dieses Medium gibt. Das liegt ganz nahe und es gibt viele Leserinnen und Leser, die sich bei uns schon beklagen und sagen, warum habt ihr diese Flyer nicht, das möchten wir nutzen. Wir haben noch eine ganz große Unterstützung, das muss man dazu sagen. Wir werden unterstützt von ganz vielen Kabarettisten. Und zwar ist das ein, wenn du so willst, ein Gegengeschäft. Die haben viel von den Informationen, die sie bei uns abrufen können, ohne dass es was kostet. Und wir haben viel davon, dass die für die Nachdenkseiten werben. Wenn du also zu einer Veranstaltung mit Max Uthoff gehst, nicht im ZDF, da kann er das nicht machen, aber wenn du in seine persönlichen Veranstaltungen gehst, ich habe das selbst erlebt, dann geht es nach der Veranstaltung in die Diskussion und dann vergisst er nicht zu sagen, und wenn Sie sich gut informieren wollen, die Nachdenkseiten. Er nennt dann auch noch was anderes, aber er nennt die Nachdenkseiten unter Zweien. Und das ist natürlich eine tolle Werbung für uns.
Gute Unterstützung, ja. Also der Erfolg der Nachdenkseiten lässt sich ja einerseits an den Zugriffszahlen messen, würde ich mal sagen, rein statistisch gesehen. Die allein sagen ja noch nicht aus, wie erfolgreich die Nachdenkseiten sind. Wie würdest du den Erfolg eurer Arbeit, die ihr jetzt mittlerweile 13 Jahre schon andauert. Wie würdest du den bewerten?
Also zunächst will ich mal noch bei den Zugriffswahlen was dazu machen. Wir haben auch nachweisbar eine lange Verweildauer bei uns. Das spricht schon dafür, dass Leute sich bei uns umsehen und lesen und so weiter. Das aber vorweg, vor die Klammer gezogen. Das andere betrachten wir sehr nüchtern, wie der Erfolg ist. Ja? Es gibt einerseits erkennbare Erfolge, andererseits gibt es bei uns, und das verheimlichen wir auch nicht, wie bei vielen Bloggern und wie bei vielen Kritikern der herrschenden Meinung, gibt es schon so eine Art von Ohnmachtsgefühl. Also wir merken einfach, dass Bild-Zeitungen und die öffentlich-rechtlichen Sender und die Privatsender zusammen und die FAZ und vor allem die Zeit, dass die bei manchen Fragen so vorherrschend sind, dass du mit einer kritischen Botschaft einfach nicht überkommst. Ich kann das an Beispielen sichtbar machen. Also zum Beispiel jetzt ist völlig klar, nachdem die Riester-Rente gescheitert ist, nachdem klar ist, welches Fehler es war, diese Entgeltumwandlung für die betriebliche Altersvorsorge zu machen und die Rürup-Rente zu machen. Es ist völlig klar, dass Privatvorsorge, noch dazu staatlich gefördert, ein Flop ist. Und es wäre richtig und konsequent und ganz naheliegend, alle Mittel jetzt zu konzentrieren, auf die Stärkung der gesetzlichen Rente und damit gegen Altersarmut zu kämpfen. Das geschieht nicht, weil die Interessen so stark sind. Die Versicherungswirtschaft ist so stark in ihrem Einfluss auf die Parteien und auf die Medien, dass die einfach weitermachen. Die tun jetzt so, als wäre die Heilung die, dass man halt die Riester-Rente ein bisschen reformiert oder die betriebliche Altersvorsorge für unteren Einkommen nochmal verstärkt und noch mehr Geld dort ausgibt. Auf das Naheliegende kommt man nicht, weil Interessen dahinter stecken. Und dagegen kommen wir fast nicht an, das muss man nüchtern sehen. Wir kommen auch gegen diese Kriegshetze nicht an. Jeden Tag findet es statt. Oder nimm mal das Beispiel Syrien. Ja, es ist so klar, dass diese ganze Destabilisierung des Nahen Ostens von Libyen bis und Fernen Osten bis Afghanistan, dass das auf westliches Betreiben, auf westliche militärische Intervention hingeschehen ist. Und man erzählt aber die Syrien-Problematik so, als sei mit der Intervention der Russen dort, als habe da die Sache begonnen. Und als sei das Regime von Assad schuld. Ja, das sind Lügenmärchen am laufenden Band, aber diese Lügen kommen durch. Das ist mal das Negative. Und da sind wir manchmal ohnmächtig. Und das artikulieren wir auch auf den Nachdenkseiten und sagen unseren Lesern oder schreiben unseren Lesern, wir wissen nicht mehr, ob es einen Sinn macht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, messbar gelungen und fühlbar gelungen, die Glaubwürdigkeit dieser Hauptmedien enorm runterzuholen. Die machen sich Sorgen, also ARD und ZDF und die Zeit und FAZ und viele Regionalzeitungen, die machen sich Sorgen, weil die Menschen ihnen nicht mehr richtig glauben.
Das ist ja ein Kritikpunkt an den Nachdenkseiten, dass man ihnen vorwirft, zu pauschal zu kritisieren und nicht differenziert genug zu sein in dieser ganzen Medienkritik. Würdest du das so unterschreiben?
Also das sagen nur Leute, die es böse meinen mit uns. Unterstelle ich mal, dass du das nicht böse meinst.
Ich habe nur zitiert. Aber
es ist in der Tat so, dass das behauptet wird. Tatsächlich haben wir nicht das Wort benutzt von der Lügenpresse, also so pauschal, sondern wir haben immer herausgestrichen, das tun wir ja täglich auf den Hinweisen des Tages, da kommen doch immer Hinweise auf gute Artikel und gute Fernsehsendungen, die bringen wir ja. Und ich kann das aufzählen, oder ich kann zumindest sehr wichtige aufzählen, Medienprodukte, Journalistenprodukte, die fantastisch sind und die wir gelobt haben über den Green League. Zum Beispiel vom stellvertretenden Chefredakteur des Berliner Tagesspiegel über den Verkauf der ostdeutschen Banken an die westdeutschen Banken. Ein Riesenskandal. Oder Harald Schumann im Tagesspiegel, ein Artikel über die Geretteten, so hieß der. Da hat er gezeigt, welche Banken und sonstigen Einrichtungen von der Rettung der HRE, der Hypo Real Estate in München, profitiert haben. Wir Steuerzahler haben gezahlt, und zwar zig Milliarden. Und profitiert hat die Deutsche Bank, Unikredit, die evangelische Kirche, der Westdeutsche Rundfunk, die katholische Kirche, über 40 Milliarden ausländische Fonds, die da investiert hatten, weil es da große Zinsen gab. Und das haben wir alles ausgelöst, haben wir bezahlt. Und das hatte Harald Schumann in diesem Beitrag Die Geretteten dokumentiert. Mhm. Und das kann man nur loben. Und es gibt x andere Dinge, ich nenne sehr oft und habe schon mindestens 10-mal auf den Nachrichtenseiten darauf hingewiesen, dass es einen fantastischen Film gibt von Dietrich Krauss und Ingo Blank, Die Rentenangst, wo die beiden Autoren den Raffelhüschen als Propagandisten der Privatvorsorge entzaubert haben. Das sind tolle Produkte. Und dennoch, das ist jetzt ganz wichtig, erstens ist festzustellen, dass die Hauptmedien selbst auf diese tollen Produkte gar nicht eingehen. Also die Hauptmedien haben zum Beispiel diesen Artikel im Tagesspiegel über das Verscherbeln der ostdeutschen Banken an die westdeutschen, dem sind die gar nicht nachgegangen. Da hätten sie nämlich noch recherchieren können, wieso wird das beim Bundesrechnungshof das Gutachten unter Verschluss gehalten, zu welchen Folgen hat das geführt. Das ist nämlich dramatisch gewesen bei der ostdeutschen Wirtschaft, welche Folgen das hatte. Da sind die Medien gar nicht nachgegangen. Und auch dem Stück Rentenangst, wird nicht richtig wahrgenommen in den Hauptmedien. Das ist mal, das fällt eben auch auf. Und ansonsten ist es halt das, dass diese wichtigen, positiven Produkte der normalen Medien nicht konterkarieren können, kein Gegengewicht sind gegen die laufenden Kampagnen. Und das ist das Wichtigste. Wir untersuchen Kampagnen der Meinungsbildung und haben eben festgestellt, dass diese Kampagnen der Meinungsbildung dazu geführt haben, dass wir ständig falsche politische Entscheidungen treffen. Nicht wir, sondern die Bundesregierung und die sonstigen Leute, die da entscheidend sind.
Dann wäre ja eigentlich ein schönes Ziel für die Nachdenkseiten, also wenn ich das so formulieren darf, wenn die Nachdenkseiten überflüssig wären, wäre es wunderbar.
Ich würde so gerne aufhören zu arbeiten, ich bin alt genug, aber es hat halt bisher noch nicht gereicht. Und sie werden wohl leider noch weiter fortbestehen müssen und sehr aktiv sein. Und unser Ziel wäre, dass wir statt der 120.000 Besucher pro Tag 1 Million Besucher haben. Mhm. Immerhin haben wir es ja geschafft, in 3 Jahren von 80.000 auf 120 zu kommen, 1.000 zu kommen. Also müsste es vielleicht auch gelingen, auf die 240.000 zu kommen und noch mehr.
Das waren Informationen über die Entstehungsgeschichte der Nachdenkseiten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du uns diesen Einblick ermöglicht hast.